Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Rund 10% weniger Treibhausgase innerhalb eines Jahres. Auf den ersten Blick kann sich die Klimabilanz Deutschlands für 2023 durchaus sehen lassen. Den zweiten Blick hat der Expertenrat Klima riskiert. Er berät die Bundesregierung und er schaut besonders auf die einzelnen Sektoren, die durchaus unterschiedlich erfolgreich an das Thema herangegangen sind. Mehr dazu gleich. Anschließend geht es in dieser Sendung um umweltverträgliche Filmproduktion, um Imkerei und Artenvielfalt und im Verbrauchertipp um Autoknacker. Die moderne Keyless-Technik gibt Ihnen neue Möglichkeiten und wir sagen Ihnen, wie Sie gegensteuern können. Was tun, wenn Deutschland seine Pläne zum Klimaschutz nicht einhält? Wissenschaftlich begründete Antworten auf diese Frage zu geben, das ist die Kernaufgabe des Expertenrats Klima. Er berät die Bundesregierung bei diesem Thema. Grundlage seiner Arbeit ist die Emissionsbilanz des Umweltbundesamtes. Heute Vormittag hat er sein neues Gutachten vorgestellt. Es geht um die Bilanz für das vergangene Jahr und die Frage, was daraus folgt. An Katrin Büsker in Berlin. Die Emissionen sind ja stark gesunken. Wie bewerten das denn die Fachleute?
Ja, zunächst einmal hat der Expertenrat im Grunde nochmal nachgerechnet und hat die deutliche Emissionsminderung im vergangenen Jahr bestätigt. Aber die sind eben kein Ergebnis guter Klimaschutzpolitik. Auch das betont der Expertenrat noch einmal. Sondern dieser Emissionsrückgang geht zurück etwa auf Einbrüche in der Industrie. Es wurde schlichtweg weniger produziert und auch die milde Witterung hat eine Rolle gespielt, wenn wir etwa auf den Gebäudesektor gucken. Auch das geänderte Heizverhalten der Menschen spielt dort eine Rolle. Grundsätzlich also alles plausibel, aber der Expertenrat verweist auch auf kleine Schwächen der Berechnungsmethode und das hat Auswirkungen für den Gebäudesektor. Der Grund dafür ist die Datenbasis, die eben teilweise auf Schätzungen beruht, weil die Veröffentlichung der Emissionsbilanz Mitte März recht früh sei. Das konkrete Beispiel ist hier der Heizölverbrauch. Da würden die Verbräuche für November und Dezember geschätzt, weil sie zum Stichtag noch nicht vorlagen und das bringe eben Ungenauigkeiten mit sich. Durch eine genaue Prüfung hat der Expertenrat aber nochmal bestätigen können, dass die Zahlen im Gebäudebereich plausibel sind. Aber dass die Emissionsminderungsziele hier definitiv nicht eingehalten wurden, dafür würde der Expertenrat seine Hand eben nicht uneingeschränkt ins Feuer legen. Und das wiederum ist ja für die Folgen wichtig. Denn gemäß aktueller Gesetzeslage des Klimaschutzgesetzes werden ja bei Zielnichterreichung sogenannte Sofortprogramme fällig. Das gilt auch dann, wenn das Ziel nur ganz knapp nicht erreicht worden ist. Und insgesamt kommt der Expertenrat jetzt zu dem Schluss, und das ist sicherlich für die weitere politische Debatte auch wichtig, im Gebäudebereich wäre ein Sofortprogramm nötig und auch im Verkehrssektor, da ist die Zielnichteinhaltung ganz klar bestätigt worden.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ja in der vergangenen Woche mit Fahrverboten gedroht. Sie seien das einzige Mittel, um die Klimaziele im Verkehrssektor noch einzuhalten. Sind dem Expertenrat denn auch noch andere Maßnahmen eingefallen?
Also dazu muss man sagen, der Expertenrat ist ja kein politisches Gremium, sondern ein Fachleutegremium. Darauf legt man Wert und entsprechend waren Professor Hans-Martin Henning, dem Vorsitzenden des Expertenrates, sowie seiner Stellvertreterin Brigitte Knopf, die waren beide heute zurückhaltend mit direkten politischen Empfehlungen bezogen auf diese Debatte. Aber Brigitte Knopf hat schon darauf hingewiesen, dass es eine Vielzahl von Maßnahmen im Verkehrssektor gibt, die denkbar wären und auf die der Expertenrat in früheren Veröffentlichungen auch mehrfach schon hingewiesen hatte. Tempolimit, Hochlauf der Elektromobilität, höherer CO2-Preis bei gleichzeitiger sozialer Flankierung, Abschaffung von Dieselprivileg oder auch Dienstwagenprivileg. Das sind solche Maßnahmen. Und die Klimafachfrau hat eben auch darauf hingewiesen, dass es bei der Warnung, die Volker Wissing bezüglich der Fahrverbote in den Raum gestellt hatte, im Grunde jetzt gar nicht um konkreten Klimaschutz im Verkehr geht, sondern
im Hintergrund geht es ja darum, dass es Streit um das Klimaschutzgesetz gibt und um die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes. Und es wird ja gar nicht ernsthaft über die Maßnahmen gestritten. Also das wäre eigentlich wichtig, dass man guckt, welche Maßnahmen braucht es jetzt.
Und das wäre auch deshalb wichtig, weil die Zahlen des Expertenrates nochmal deutlich machen, dass der Verkehrsbereich nicht gut vorankommt. Es ist von einer deutlichen Lücke auszugehen, die bis 2030 da ist. Bis dahin sollen die Emissionen ja im Vergleich zu 1990 um 65% sinken. Und das ist gemäß der aktuellen Zahl im Verkehrsbereich eigentlich kaum zu machen, sagt der Expertenrat. Die FDP argumentiert an der Stelle ja immer damit, dass es in der Gesamtrechnung nötig sei, die Einsparung zu bekommen. Also insgesamt bis bis 2030 um 65% bei den Emissionen runterzukommen, sektorübergreifend. Die Fachleute machen aber nochmal darauf aufmerksam, dass es eben problematisch ist, wenn einzelne Sektoren bei dieser Entwicklung nicht mitkommen. Dann wird es nämlich eng in Richtung 2045er Ziel Klimaneutralität.
Der Spielraum für die Finanzierung von Klimaschutz ist deutlich eingeschränkt, seitdem das Bundesverfassungsgericht den Klima- und Transformationsfonds letztes Jahr gestoppt hat. Was heißt das denn für die Klimaziele?
Ja, wenn weniger Geld für Projekte zur Verfügung steht, heißt das, diese Projekte können auch nicht die Emissionsminderungswirkung erreichen, die dafür von der Bundesregierung in ihrem im letzten Jahr errechneten Klimaschutzprogramm angesetzt wird. So funktioniert eine vorausschauende Klimapolitik. Ja, es wird eine Maßnahme aufgesetzt, ein konkreter Emissionsminderungsnutzen berechnet. Wenn die Maßnahme aber eben kleiner ausfällt, dann stellt sich die Frage, ob das Ziel überhaupt noch erreicht werden kann. Das wird jetzt also schwieriger, auch weil gleichzeitig bei einigen Maßnahmentiteln im KTF der Mittelabfluss schlecht ist. Das heißt, diese Maßnahmen, die werden schlicht nicht ausreichend umgesetzt. Also es wird hier nicht genügend Klimaschutz gemacht. Das Umweltbundesamt, das hatte ja im März zusammen mit den Emissionsdaten auch einen Projektionsbericht veröffentlicht und die Erreichung der Klimaziele für 2030 als wahrscheinlich eingeschätzt. Diesen Projektionsbericht hat der Expertenrat jetzt nicht explizit überprüft, stellt diesen deshalb auch nicht explizit in Frage. Aber wenn man diesen Bericht aufmerksam liest, den das Fachleutegremium heute vorgelegt hat, dann stellen sich bezüglich der möglichen Zielerreichung 2030 schon einige sehr kritische Fragen.
Ann-Kathrin Büsker berichtete über die Empfehlungen des Expertenrates Klima. Herzlichen Dank dafür. Wir bleiben beim Klima und wechseln den Tatort. Bei der Produktion von Filmen ist der Aufwand oft groß. Es gibt viele Reisen, die Beleuchtung muss stimmen und so weiter. Es lohnt sich also, bei der Filmproduktion genau hinzuschauen. Das Potenzial, sie deutlich grüner und nachhaltiger zu machen, ist da. Und es tut sich einiges in der Branche. Klaus Deuse dazu.
Wir und Angst. Der Dreh dieser Folge des Dortmunder Tatort-Teams sollte nicht die Nerven des Publikums, dafür aber die Umwelt schonen. Statt großer und damit energieaufwendiger Beleuchtung kamen lichtstarke Kameras und Sonnenreflektoren zum Einsatz, um das Tageslicht optimal zu nutzen. Auch die Film- und Fernsehbranche kann zum Klimaschutz beitragen, sagt Professor Manfred Fischedick, der Präsident des Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Es gibt nicht das eine Königsinstrument für den Klimaschutz, sondern wir müssen an vielen unterschiedlichen Stellen gleichzeitig ansetzen.
Ziel bei den ARD-Sendern ist es, bis 2030 im Vergleich zu 2019 bei den CO2-Emissionen gut 65% einzusparen. Der Weg dorthin führt über möglichst klimafreundlich produzierte Filme, für die das Label Green Motion steht, erläutert ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfaff.
Orientierung und Maßstab sind die sogenannten ökologischen Standards, die vom AK Green Shooting gemeinsam mit den Filmförderanstalten und der BKM entwickelt worden sind. Das sind 21 Vorgaben, die sich über den gesamten Produktionsprozess ziehen.
Vom Drehbuch bis zum Einsatz von Elektrofahrzeugen. Grünes Produzieren umfasst außerdem die Unterbringung der Drehteams in einem möglichst öko-zertifizierten Hotel sowie die Ausstattung mit Utensilien am Set. So wird man in der Serie in aller Freundschaft keine Ärzte und auch keine Besucher mehr sehen, die aus einem Einmal-Plastikbecher Kaffee trinken. Susanne Pfaff zählt auf, was berücksichtigt werden muss, bevor am Set die erste Klappe fällt.
Es geht um die Verwendung von Ökostrom, es geht um effiziente Lichttechnik, wie zum Beispiel LED-Scheinwerfer, es geht auch um den Transport zum Set oder am Set, also die Nutzung von Bahn, ÖPNV, möglichst viel Lastenräder und es geht natürlich auch um die umweltfreundliche Übernachtung aller Beteiligten, es geht um regionales Catering, es geht um möglichst Mehrfachverwendung von Kulissen, Dekomaterial etc.
Maßnahmen, die für Professor Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie keineswegs rein symbolischen Charakter besitzen.
Ich denke, mit den Vorgaben bei Green Motion Produktion nimmt die Film- und TV-Branche Verantwortung durchaus wahr. Das muss sie auch.
Die Einhaltung aller Vorgaben erfordert aber auch einen höheren Personalaufwand, sagt Björn Böning, der Sprecher des Gesamtvorstandes der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Von Beginn an.
Einmal war ein Green Consultant, also eine Person, die berät, wie man besser und nachhaltiger produzieren kann, eingestellt werden muss und obligatorisch ist.
Immerhin überprüfen die Filmförderanstalten jedes Filmprojekt, für das Finanzspritzen beantragt werden, auf die grünen Vorgaben hin, fügt Björn Böning an.
Und ja, es ist natürlich so, wenn wir bestimmte Anforderungen an Green Production nicht realisieren können seitens der Produzenten, dass dann Förderungen auf der Kippe stehen könnten.
Aufwendige Außendreharbeiten verursachen durchweg höhere Kosten. Und sie lassen sich auch nicht immer komplett umweltfreundlich realisieren, denn für die Stromversorgung der starken Scheinwerfer kommen meist noch Dieselgeneratoren zum Einsatz. Bei der Ausrüstung der Studios hingegen lässt sich nach den Worten von ARD-Generalsekretärin Pfab umweltschutztechnisch umsetzen.
Wenn einmal ein Studio mit LED ausgestattet ist, dann lässt sich sofort der Stromverbrauch und damit auch die Kosten für Strom um 70-80% senken.
Über 60.000 Sendeminuten produzieren die ARD-Sender jährlich nach den ökologischen Vorgaben. Nicht nur Serien oder Filme, sondern auch die Unterhaltungsshow Verstehen Sie Spaß. Die Einhaltung grüner Vorgaben verteuert die Produktionskosten um etwa 5%, resümiert Produzentensprecher Böning. Natürlich sei Klimaschutz ein zu beachtendes Thema, auch in der Filmbranche, konstatiert der langjährige Geschäftsführer des Filmförderfonds Bayern, Professor Klaus Schäfer. Aber
das Wichtigste ist erstmal natürlich, dass gute Filme gemacht werden und dass man den künstlerischen und auch den wirtschaftlichen Erfolg, je nach Art und Genre natürlich auch im Auge hat. Anders ausgedrückt, man sollte nicht umgekehrt sagen, Hauptsache es wird grün gedreht, egal wie der Film hinterher aussieht.
Aus Sicht von Professor Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie hat die Film- und TV-Branche durchaus eine Verantwortung, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Daneben jedoch zusätzlich die Chance,
Multiplikatorwirkung auszulösen, Aufmerksamkeit durch ihre öffentliche Wahrnehmung zu generieren, dass Klimaschutz etwas Wichtiges ist. Und wenn sie diese Aufgabe zusätzlich wahrnimmt, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Vor und hinter der Kamera, damit auch auf dem Bildschirm und der Leinwand.
Soweit Klaus Deuse zu umweltverträglicher Filmproduktion. Anpassung an die Klimaerwärmung, das heißt unter anderem eine bessere Prognose von Katastrophen, die sich in einer wärmeren Welt ja häufen. Dazu gehören verheerende Hochwasser. Sie treten manchmal überraschend auf, etwa wenn kleine Bäche plötzlich zu reißenden Strömen werden. Die Vorhersage stützt sich natürlich auf Pegelstände weiter flussaufwärts, allerdings ist das ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Eine günstige Alternative oder auch Ergänzung bietet die künstliche Intelligenz, und zwar gerade in ärmeren Ländern, wo die Beobachtungsnetze dünner sind. Die Einzelheiten von Elisabeth Theodoropoulos.
Das KI-Modell kann Hochwasser in Flüssen vorhersagen, ohne dass es Daten einer Messstation benötigt. Es nutzt dafür öffentlich zugängliche Wetterdaten und kann damit weltweite Vorhersagen zu Hochwasserereignissen machen. Laut der Studie kann die KI 5 Tage vor dem Ereignis schon relativ zuverlässige Vorhersagen machen, die ähnlich genau sein sollen wie die des bisher genutzten Systems. Das ist das Global Flood Awareness System, ein System der Europäischen Kommission zur Vorhersage und Überwachung von Überschwemmungen auf der ganzen Welt, das aber höchstens wenige Stunden vorher warnen kann. Außerdem brauchen die traditionellen Modelle sehr viel Expertise, Rechenkapazität und Personal, um sie sinnvoll zu nutzen. KI-Modelle sind hier klar im Vorteil. Daher schätzt Christian Kuhlicke, Leiter der Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung.
Die KI, die jetzt von einem großen Unternehmen wie Google betrieben wird, auch genutzt wird, kann erstens sehr viel großskaliger vorhersagen und auch, wenn man dem Modell glaubt, sehr viel früher. Und das heißt, dass man im Prinzip nicht mehr auf die staatlichen Vorhersagen angewiesen ist, sondern sich sehr viel früher darüber Gedanken machen kann, ob man evakuiert oder nicht evakuiert.
Noch steht der Test aus, ob dieses KI-basierte Frühwarnsystem verlässlich ist und sich auch in der Praxis durchsetzt. Wenn es sich bewährt, kann es besonders in Entwicklungsländern deutlich mehr Menschen deutlich früher warnen. Dort sind nämlich oft die finanziellen Mittel, um solche Vorhersagen zu erstellen, gering.
Man kann diese Warnungen dann per Push-Nachricht aufs Handy schicken, auf die Smartphone schicken, sodass im Prinzip die Warnung auch demokratisiert wird, kann man sagen, weil im Prinzip jeder Zugang zu diesen Warnbotschaften hat.
KI-Modelle haben allerdings den Nachteil, dass man nur sehr eingeschränkt verstehen kann, wie die Vorhersagen zustande kommen.
jedes Warnsystem, kann man wohl sagen, ist in den meisten Regionen besser als kein existierendes Warnsystem. Von dem ist es gerade in den ärmeren Teilen der Welt, die keine guten Warnsysteme haben, ist das ein absoluter Gamechanger.
Die Forschenden haben das Modell bereits in ein Frühwarnsystem integriert, das öffentlich zugängliche Vorhersagen für über 80 Länder liefert.
Elisabeth Theodoropoulos berichtete. Bienen sind wichtige Nutztiere und das vor allem, weil sie Blüten bestäuben und erst in zweiter Linie wegen der Honigerzeugung. Wie kein anderes Nutztier sind Honigbienen auf eine intakte Natur angewiesen. Gerade Insektizide treffen sie und schon deshalb setzen sich Imkerinnen und Imker für eine umweltverträgliche Landwirtschaft ein. Die steht allerdings derzeit besonders unter Druck. Bäuerinnen und Bauern haben mit ihren Protesten dafür gesorgt, dass in der Europäischen Union ökologisch wichtige Regeln und Vorhaben wieder zur Disposition stehen bzw. schon ausgesetzt worden sind. In Neustadt an der Weinstraße tagte am Wochenende die erste Biodiversitätskonferenz der Imkerverbände im Südwesten Deutschlands. Anke Petermann hat sie für uns besucht.
Die geplante Reduktion von Pestiziden hat die EU gekippt. Glyphosat bleibt noch auf Jahre erlaubt. All das, so bemängeln die Imker in Südwestdeutschland, ein Angriff auf den Umweltschutz trotz Artensterbens und Klimawandels. Auch der bekümmert Berufsimker Thomas Hock.
Wir hatten noch nie so früh Honigeintrag bzw. Nektareintrag und Honigproduktion. Die Bienen haben durchgebrütet, das schädigt wiederum ihre Gesundheit. Die sind nicht in die Winterruhe gegangen und wir stellen fest, dass die Vegetation 3 Wochen früher ist. Wenn alles früher ist, dann haben wir natürlich auch, was die Blüten angeht, die Baumblüten dann, wie die Linde, die ja als eine der letzten blühenden Bäume quasi kommt, dann machen wir uns Sorgen, was ist dann danach? Weil wenn dann die Trockenheit eventuell kommt, dann ist nichts mehr da, was blüht. Und damit haben dann sowohl die Honigbiene als auch die Wildbiene als auch alle anderen blütenbesuchenden Insekten ein Problem, weil sie finden nichts mehr.
Das Grünland bietet kaum noch Nahrung für Wild- und Honigbienen, weil dort immer weniger Blühpflanzen wüchsen. Die Zahl der Mähwiesen sei bis vor wenigen Jahren drastisch zurückgegangen, resümiert Hock, Vorsitzender des Imkerverbands Rheinland-Pfalz. Schutzgebiete sind wesentlich für den Erhalt der Artenvielfalt, konstatiert Martin Sorg, Insektenforscher vom Entomologischen Verein Krefeld. Die Agrarflächen in den Schutzgebieten aber konterkarierten den Erhaltungszweck.
Da ja nun mehr als 80% der Ackerflächen mitten in Schutzgebieten konventionell bewirtschaftet werden, kann es ja dort keine Optimierung der Erhaltung der Arten geben, die angewiesen sind auf Ackerbewirtschaftungsformen der Vergangenheit, die entsprechend extensiver waren.
Pestizidfrei und mit wechselnden Brachflächen. Dass all das nicht umgesetzt wird, lasse sich aber nicht den Bauern vorwerfen, findet Sorg. Die täten ja nur, was Behörden zuließen. Dass die Behörden vor Restriktionen zurückscheuen, erklärt Axel Hochkirch, Professor für Biodiversität an der Uni Trier, mit der Furcht vor teuren Ausgleichszahlungen an die Landwirte. Die Schutzgebiete in Rheinland-Pfalz, konstatierte Imker und Biologe Franz Botens, litten besonders. In vielen Flora-Fauna-Habitat-Gebieten lägen Obstanbau- und Weinbauflächen, in denen intensiv gespritzt werde. Botens beruft sich auf das deutsche Bienenmonitoring, das untersucht, wie belastet Blütenpollen mit Pestizidrückständen sind.
Rheinland-Pfalz hat deutlich mehr Wirkstoffrückstände in den Blütenpollen
als andere Bundesländer. Ein Hinweis auf starke Pestizidabdrift aus Obstplantagen und Rebflächen, also darauf, dass Pflanzenschutzmittel woanders landen als beabsichtigt. Ob der Verzicht aufs Risikomanagement für Agrarflächen in Schutzgebieten die entsprechende EU-Richtlinie verletzt, will Thomas Hock prüfen und nötigenfalls eine Beschwerde bei der EU-Kommission einreichen. Schlecht zu sprechen ist der Chef des Imkerverbands Rheinland-Pfalz aufs Europäische Parlament. In der vergangenen Woche habe es einer Abstimmung im Schnellverfahren zugestimmt, ausgerechnet über den Vorstoß, Umweltanforderungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik GAP abzuschaffen. Es geht um die ökologischen Bedingungen für Direktzahlungen an Landwirte, also
gewisse Abstände einzuhalten, gewisse Fruchtfolgen einzuhalten, Flächen ein bisschen brach liegen zu lassen und dergleichen. All diese Flächen, die wurden ja in den letzten Jahren aufgebaut. Dort hat sich ja vieles angesiedelt. Das hat auch dazu geführt, dass man weniger Pestizide unter Umständen einsetzen musste, allein durch die Fruchtfolge. Es klar. Und das wird jetzt komplett aufgeweicht.
Und raubt Bestäubern die Lebensgrundlage, wie nicht nur die Imker im deutschen Südwesten anprangern, sondern auch die europäische Partnerorganisation BeLife sowie Umwelt- und Naturschutzverbände. In der Sitzungswoche ab 22. April könnte das Europäische Parlament kurz vor den Europawahlen am 9. Juni zentrale Umweltauflagen also zurücknehmen, fürchtet Thomas Hock.
Das heißt, wir haben am Ende mehr Pestizide unter Umständen, wir haben wieder mehr Dünger und wir haben weniger Naturfläche.
Ein Wahlgeschenk an die protestierenden Landwirte, argwöhnen Imker und Naturschützer. Die Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen dagegen auf den Plan rufen wollen.
Wir sammeln jetzt Unterschriften, wir mobilisieren und hoffen, dass wir das noch abbiegen können, dass wir die Parlamentarier davon überzeugen können, dass sie dem nicht zustimmen. Wir brauchen wirklich Flächen, die für die Natur reserviert sind. Die müssen geschaffen werden, ansonsten werden wir weiter Biodiversität verlieren. Und mit der Biodiversität verlieren wir im Prinzip auch gegen den Klimawandel.
Bekräftigt Berufsimker Hock.
Über Imkerei und Artenvielfalt war das Anke Petermann.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Praktisch ist es schon. Moderne Autos lassen sich öffnen, ohne den Schlüssel in das Schlüsselloch zu stecken. Bei manchen Modellen braucht man den Schlüssel auch nicht mehr zum Start des Fahrzeugs. Es reicht, den entsprechenden Chip dabei zu haben. Keyless nennt sich die Technik und leider finden sie auch Autodiebe praktisch. Jedenfalls werden immer wieder Autos mit Keyless-Technik geknackt. Mehr dazu im Verbrauchertipp von Marlene Thiele.
Der Film einer Überwachungskamera, die auf ein Auto gerichtet ist. Plötzlich erscheinen in der Dunkelheit zwei Männer. Während einer halb verborgen neben dem Wagen steht, fährt der andere mit einem Gerät wie mit einer Wünschelrute die Hauswand ab. Dann leuchtet das Auto auf. Beide Männer setzen sich hastig hinein und fahren weg. Das Video, das der YouTuber Tainer am 7. Mai 2023 hochgeladen hat, reiht sich ein in eine Reihe ähnlicher Filme. Egal welches Fabrikat, Autos mit Keyless-Technologie können leicht aufgebrochen werden, sagt Katja Legner vom ADAC.
Man braucht dazu zwei Leute. Eine Person, die das Funksignal vom Schlüssel abfängt und dann verlängert zu einer zweiten Person, die am Auto steht und mit einem Empfangsgerät sozusagen dieses Signal aufnimmt und den Wagen aufsperrt und dann sogar noch starten kann.
Der ADAC hat mehr als 600 Autos mit Keyless-Technologie getestet. Über 90% davon ließen sich leicht knacken. Eine Lösung gibt es nicht.
Und dann behilft man sich, indem man den Schlüssel zu Hause in ein strahlensicheres Etui steckt. Manche legen den auch in den Kühlschrank oder in einen Kochtopf. Das sind natürlich alles nur jämmerliche Hilfskonstruktionen, die auch das System ad absurdum führen. Und das kann nicht die Lösung sein.
Und es gibt noch einen zweiten Trick, sagt Martin Lorenz vom Verband der Automobilindustrie. Einige Täter fangen das Funksignal zu einem früheren Zeitpunkt auf und duplizieren den Schlüssel.
Da gibt es aber dann auch Anzeichen dafür, wenn ich betroffen bin, dass einer versucht hat, meine Codes und Frequenzen auszulesen, dass manche Funktionen im Fahrzeug plötzlich nicht funktionieren, weil das Auto jetzt nicht genau weiß, jetzt habe ich zwei Schlüssel, irgendwas passt gerade nicht. Und plötzlich kann man die Spiegel nicht mehr elektronisch anklappen oder der Scheinwerfer funktioniert nicht, obwohl er auch voll funktionsfähig ist. Wenn man das feststellt, immer gleich zur Werkstatt des Vertrauens oder zum Händler nachschauen lassen, ob es da verschiedene Angriffsmöglichkeiten gibt.
Das Problem sei den Herstellern bekannt. Einige wenige statten die Fahrzeugschlüssel deshalb jetzt zusätzlich mit Ultraweitbandtechnologie aus, dank der sich erkennen lässt, ob das Funksignal verlängert wurde.
Man kann sich auch die Schlüssel austauschen lassen, auf die neuesten Updates setzen. Oder manche Updates laufen ja auch über Over-the-Air, was man nicht unbedingt mitbekommt. Und man kann sich auch eine komplett neue Schlüsseltechnologie geben lassen von manchen Herstellern, die dann mit dem Auto wieder in Kontakt stehen, wo dann die Frequenzen und die Codes halt regelmäßig wechseln in verschiedenen Zeitabständen. Dass das nochmal temporär begrenzt ist, dass der Schlüssel nur eine gewisse Haltwertzeit hat.
Der ADAC empfiehlt außerdem zusätzliche Hürden, also einen sicheren, gut beleuchteten Parkplatz, eine weitere Wegfahrsperre, Alarmanlage oder einen GPS-Tracker, um das Auto zu orten, falls es doch geklaut wird. Denn das eingebaute Navigationssystem dient normalerweise ausschließlich zum Empfang des GPS-Signals. Wer aber ganz sicher gehen will, dass sein Auto nicht geklaut wird, kann die Keyless-Funktion auch deaktivieren. Bei manchen Modellen geht das ganz unkompliziert, bei anderen hilft der Besuch einer Fachwerkstatt.
Mit dem Verbrauchertipp von Marlene Thiele geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Fanny Buffert begrüßt Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Lage in Israel.